ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Klaus Reichert.
Worüber wir heute reden, betrifft uns alle. Wir alle haben Eltern, die alt sind oder werden. Und wir alle werden selbst alt. Es macht also keinen Sinn, dieser Tatsache auszuweichen, indem man einfach wegschaut oder weghört. Nun hören uns bestimmt auch Leute zu, deren Eltern schon nicht mehr leben. Volker Kitz, Jurist und Bestsellerautor. Wie überzeugen wir diese Leute, dran zu bleiben?
Das, worüber ich berichte in meinem aktuellen Buch, ist was meiner Erfahrung nach Leute sehr lange beschäftigt. Bei mir haben sich einige gemeldet, die sagen, ihre Eltern sind schon sehr lange tot und das Thema ist trotzdem noch nicht verarbeitet.
Ich sag erstmal herzlich willkommen, Herr Kitz.
Hallo.
Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. So heißt das Buch von Volker Kitz. Die Zeit, die uns bleibt, steht im Untertitel. Ist das nicht der wichtigste Satz? Die Zeit, die uns bleibt.
Ja, das ist immer eine lange Diskussion, bis so ein Titel zustande kommt im Verlag. Da werden ganz viele unterschiedliche Ideen diskutiert und verworfen. Und da gab es verschiedene Ansätze. Wir haben es dann alte Eltern genannt, weil das sehr allgemein ist, eine Situation einfängt. Aber die Zeit, die uns bleibt, das ist im Prinzip ein Zitat aus dem Buch selbst. Wie verbringen wir die Zeit, die uns bleibt? Und das ist auch der Teil, der mir sehr gut gefällt. Wie gestalten wir das und wie viel Zeit bleibt uns überhaupt?
Auf Beerdigungen hört man ja oft, ich hätte gerne das noch mit ihm oder ihr gemacht oder mich noch einmal ausgesprochen. Das ist doch genau das, was eigentlich die Zeit, die uns bleibt, meint.
Ja, genau so ist es. Also ich kann dazu sagen, meine Mutter ist ja schon vor 20 Jahren verstorben, sehr plötzlich bei einem Verkehrsunfall. Und da hat sich das bei mir sehr deutlich gezeigt. Das war in einem Alter, wo man es noch nicht erwartet hat und wo plötzlich alle Türen geschlossen waren und man nichts mehr klären konnte. Und das hat mich damals schon sehr nachdenklich gemacht, sodass ich dann bei meinem Vater, der älter wurde, sehr wachsam war. Wie viel Zeit bleibt eigentlich noch?
Ab einem gewissen Alter sollte man Dinge nicht mehr auf die lange Bank schieben. Das sagt sich so leicht. Warum fällt es uns trotzdem so schwer, das Problem anzupacken?
Weil wir denken, dass noch viel Zeit bleibt.
Wir helfen dabei, in den nächsten 2 Stunden mal genauer hinzuschauen. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Kitz.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
HR1.
Genau meins.
Alt sind ja in der eigenen Wahrnehmung immer nur die anderen. Es sei denn, ich war gestern Abend im Fitnessstudio, fühle mich heute Morgen nicht wie 60, sondern wie 100. Volker Kitz ist Autor und durch sein neues Buch sowas wie Experte für Altern. Herr Kitz, jetzt mal abgesehen von meinen persönlichen Erfahrungen, sind wir eine Gesellschaft, die gut altert?
Ehrlich gesagt habe ich mir die Frage nicht so gestellt, weil ich versuche einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie sind. Denn andere haben wir ja nicht. Wir altern, das ist auf jeden Fall mal ein Fakt. Und das kann immer besser sein. Und ich erzähle ja in dem Buch meine ganz persönliche Geschichte von meinem Vater und mir. Und die hat mich ehrlich gesagt so gefordert und auch bewegt, dass ich dann gar nicht dazu gekommen bin, die ganz große gesellschaftliche Frage zu stellen, weil die den Einzelnen letztlich mit seiner persönlichen Geschichte auch nicht weiterbringt.
17 Millionen der Generation Z stehen vor der Frage, was passiert im Alter mit meinen Eltern? Das heißt, es ist schon auch ein gesellschaftliches Problem. In Ihrem Buch Alte Eltern geht es, wie Sie gerade sagten, nicht allgemein um das Altern, sondern Sie lassen da ziemlich die Hosen runter. Es geht um Ihren Vater. Warum erzählen Sie seine Geschichte? Sie hätten ja auch Geschichten über das Altern erfinden können. Sie sind ja Schriftsteller.
Weil das eine Geschichte ist, die mich natürlich sehr beschäftigt hat. Und dann habe ich einfach die Geschichte genommen, die es gab, die wirklich geschehen ist. Da gibt es überhaupt keine Notwendigkeit, was zu erfinden.
Gab es während des Schreibens Momente, wo Sie dachten, das kann ich nicht so schreiben, das ist zu persönlich?
Ja, die gab es ganz oft. Also das Buch war ja erst ganz anders geplant. Das sollte erst ein Buch über Erinnerung werden. Ich habe vorher ein Buch über Konzentration geschrieben und so war jetzt der Gedanke eins über Erinnerung. Und da sollte die Geschichte meines Vaters einfließen. Aber je weiter die Geschichte dann sich immer wieder zugespitzt hat, desto mehr habe ich gemerkt, ich kann das nicht machen. Ich kann jetzt nicht so tun, als wäre das, was mich am meisten interessiert, die Frage, wie funktioniert menschliche Erinnerung? Und das hätte mir auch niemand abgenommen, der das Buch liest, hätte gedacht, Junge, das ist doch nicht das, was dich jetzt gerade interessiert. Und so hat sich der Schwerpunkt des Buchs beim Schreiben verschoben. Und aus einem Buch über Erinnerung ist eine Beziehungsgeschichte geworden, eine Familiengeschichte über familiäre Verantwortung.
Sind denn Ihre Verwandten glücklich mit dem Buch?
Ich habe den Text meinem Bruder vorher gegeben und er hätte auch ein Vetorecht gehabt, Und er hat es gelesen, hat aber gesagt, es stimmt alles so, was darin steht und das kannst du so veröffentlichen.
Wir erleben unsere Eltern ja in ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten. Bevor wir über ihren alten Vater sprechen, würde ich ihn gerne ein bisschen besser kennenlernen, als er jung war. Über den jungen Vater Kitz reden wir in 5 Minuten. Alte Eltern, so heißt das Buch von Volker Kitz. Bevor wir über den alten Vater reden, würde ich gerne ein bisschen was über den jungen Vater erfahren. Herr Kitz, was ist Ihre früheste Erinnerung an Ihren Vater?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein bisschen durch die Fotos überlagert. Wenn man seine Kinderfotos so oft gesehen hat, dann sind das die ersten Erinnerungen. Und das sind so, die ersten Erinnerungen sind das, was ich aus Fotos kenne, wo ich wirklich noch sehr klein bin und er mich so auf dem Arm hat. Und ich glaube, ich mit einer Krawatte spiele, die er anhat. Also da schien er gerade von der Arbeit gekommen zu sein.
Welche Gefühle lösen diese Bilder bei Ihnen aus? Auch in dem Buch erzählen Sie ja über diese Fotos.
Fürsorglichkeit. Mein Vater war selbst ein fürsorglicher Mensch. Er war zwar, wie glaube ich, viele Männer seiner Generation, jetzt niemand, der sehr sozial war, der sehr emotional war. Aber auf seine zurückhaltende, pragmatische Art war er ein fürsorglicher Mensch.
Bevor die Leute anfangen, sich zu wundern, warum wir nur über den Vater reden, wie alt waren Sie, als Ihre Mutter gestorben ist?
Da war ich 29 und meine Mutter ist sehr plötzlich gestorben bei einem Autounfall. Sie fuhr eines Tages los und kam nicht zurück. Und das ist inzwischen 20 Jahre her. Und ich merke, dass ich erst jetzt anfange, das überhaupt zu verarbeiten, was vor 20 Jahren passiert ist. Und beim Vater interessanterweise habe ich dann genau den umgekehrten Ansatz gewählt und habe relativ bald begonnen, parallel dazu zu schreiben und die Geschichte aufzuschreiben.
Worin sind Sie denn Ihrem Vater ähnlich?
Vielleicht in einem gewissen Pragmatismus und dem Antrieb, Lösungen zu finden, Antworten zu finden, auch für Dinge, die einem vorher niemand erklärt hat.
Pragmatismus ist für mich ein merkwürdiges Wort, wenn es um den Vater geht. Können Sie ein bisschen beschreiben, was hat er als Beruf gemacht?
Mein Vater war Rechtsanwalt und Notar.
Ach, deshalb der Pragmatismus.
Ach, das weiß ich nicht, ob das mit dem Beruf zusammenhängt. Das kann natürlich sein. Also wenn man Rechtsanwalt ist, dann lernt man viele Lebensgeschichten kennen. Denn was vor Gericht landet oder beim Anwalt, da ist ja immer irgendwas schiefgegangen. Das ist immer ein Konfliktfall. Und vor allem lernt man da Dinge kennen, Geschichten, die man, wo man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Und deswegen hat mein Vater, glaube ich, nicht so viel erstaunt, wenn es da war. Und dann hat er gesagt, na gut, dann müssen wir damit jetzt umgehen und müssen einen Weg finden.
Was sind denn die größten Unterschiede zwischen Ihnen und dem Vater?
Die haben sich vielleicht erst im Laufe der Zeit entwickelt. Ich habe schon gesagt, mein Vater war kein sehr sozialer Mensch. Das war wie vielleicht in vielen Ehen aus dieser Generation so, dass meine Mutter das Sozialleben aufrechterhalten hat. Und lange Zeit als Kind und Jugendlicher kam ich nach meinem Vater. Ich war kein sehr sozialer Mensch. Ich habe im Kindergarten alleine mit mir Memory gespielt und die Eltern anderer Kinder haben sich manchmal bei meinen beklagt und haben gesagt, unser Kind will ihr es zum Spielen treffen und dann sagt der Volker, er hat keine Zeit. Und das ging so lange, bis ich dann von zu Hause ausgezogen bin, nach Köln zum Studium, in eine große Stadt. Und da habe ich dann plötzlich gemerkt, so geht das nicht. Wenn du nicht anfängst, dein Sozialleben zu organisieren, wirst du hier hoffnungslos vereinsamen. Denn das ist nicht so wie in dem kleinen Ort, in dem ich groß geworden bin, wo man trotzdem in so einem Gefüge drin ist. Und dann habe ich über Nacht das Naturell meines Vaters eingetauscht gegen das meiner Mutter und bin ein sozialer Mensch geworden. Und das aus heutigem Standpunkt ist vielleicht der größte Unterschied. Ich genieße das soziale Leben, habe einen großen Freundeskreis.
Das Familienhaus spielt eine zentrale Rolle in Ihrem Buch. Was bedeutet dieser Ort für Sie? Sagen Sie auch den kleinen Ort in Südhessen, wo Sie aufgewachsen sind oder wo Sie geboren wurden.
Das ist Heppenheim in Südhessen und meine Mutter ist da tatsächlich geboren worden in dem Ort. Also das Familienhaus, so nenne ich es in dem Buch. Ist auch interessant, haben mir manche Leute gesagt, die meisten nennen es Elternhaus, ich nenne es Familienhaus, weil da schon einige Generationen drin gewohnt haben. Mein Opa, also der Vater meiner Mutter, hat das Haus gebaut. Und für meinen Vater, der vom Niederrhein kam, wurde das ein neues Zuhause. Er ist also dann da auch Hesse geworden und Odenwälder. Er hat den Odenwald geliebt. Er hat immer gesagt, ihr wisst gar nicht, wie schön ihr das habt. Also er hat die Ausflüge immer geliebt und das war unser Familienhaus. Und unser Vater wollte dort so lange wie möglich wohnen bleiben, auch als er Witwer war und dort alleine gewohnt hat.
Wie das Leben sich verändert, wenn die Eltern pflegebedürftig werden, auch darüber reden wir heute im hr1 Talk.
hr1 Talk.
Heute mit dem Bestsellerautor Volker Kitz. Mein Name ist Klaus Reichert. Herr Kitz, Sie leben mittlerweile in Berlin, stammen aber eigentlich aus dem Odenwald. Fühlen Sie sich eigentlich noch als Hesse? Oder sind Sie schon Berliner?
Naja, schon beides. Also ich war jetzt zum Beispiel gerade bei meinem Bruder zu Besuch, der hier wieder wohnt. Und in Berlin hört man schon da noch einen hessischen Unterton, wenn ich rede, obwohl ich mir viel davon im Laufe der Zeit natürlich abgewöhnt habe. Aber ich fühle mich schon noch so. Ich komme dann gerne in den Odenwald, gehe in eine der Kochkäswirtschaften. Und das ist schon natürlich meine Herkunft und Heimat.
Haben Sie einen Lieblingsort im Odenwald?
Ja, das ist sicherlich, also ist nicht weit von uns da, gibt's einige Kochkästwirtschaften, da machen wir gerne so Ausflüge. Was ich nie so gemocht habe als Kind und deswegen kenne ich mich da auch gar nicht so aus, sind diese großen Wanderungen immer, die meine Eltern machen wollten.
Ihr Vater ist im Odenwald angekommen, so kann man es ruhig sagen. Er wurde dann richtiger Odenwälder, obwohl er nicht aus der Region stammte.
Er hat sich sogar ein bisschen den Dialekt angeeignet.
Ich stelle die Frage nicht ohne Grund. Sie haben irgendwann Ihren Vater zu sich nach Berlin geholt. Warum? Darüber reden wir in dieser halben Stunde hier im hr1 Talk. Wenn Eltern alt werden, ändern sich oft die Rollen. Plötzlich müssen die Kinder die Verantwortung übernehmen. Volker Kitz hat über das Alt- und Gebrechlichwerden seines Vaters ein Buch geschrieben. Es heißt Alte Eltern. Herr Kitz, wann und wodurch haben Sie gemerkt, dass Ihr Vater abbaut?
Ja, das ist eine gute Frage. Damit beginnt ja mein Buch. Das ganze erste Kapitel widme ich im Prinzip der Frage, wie hat es angefangen? Und das ist ja interessant, wenn man merkt, dass man sich in einer Geschichte befindet, einer Geschichte des wahren Lebens, dann wäre ja eigentlich die erste Frage, wie geht's weiter? Wie geht die Geschichte aus? Aber ich habe mich zuerst gefragt, wie hat sie angefangen? Wahrscheinlich wollte ich darüber einen Teil der Kontrolle zurückgewinnen, denn meine Vorstellung war, wenn ich weiß, wie es angefangen hat, dann kann ich es beeinflussen, dann kann ich es aufhalten. Und so genau ist es mir nicht gelungen, die Antwort zu finden. Es sind so schleichende Anzeichen, die aber mit dem normalen Alter zu tun haben, aber im Falle meines Vaters eben sich dann auch in Richtung einer Demenz entwickelt haben. Das ist aber nicht so der eine Tag, wo man sagen kann, da war das klar.
Können Sie ein paar Beispiele nennen, zum Beispiel diese eine Geschichte mit dem Auto? Sie haben gemerkt, dass da öfter mal was kaputt war, was nicht funktioniert hat, was früher nicht der Fall war.
Ja, es war so, dass die Autobatterie oft leer war, weil er ein Licht hat brennen lassen in der Garage. Und vielleicht waren die deutlichsten Anzeichen heute rückblickend all die Zettel im Haus. Er hat sich alles aufgeschrieben.
War er denn einsichtig, dass er Hilfe braucht? Oft ist es ja so, dass Eltern das ganz anders sehen als ihre Kinder.
Am Anfang nicht. Er war schon sehr lange davon überzeugt, dass er gut noch alleine zurechtkommt. Und in einem strengen Sinne kam er das ja. Er hat ja lange alleine gelebt und ist da auch einkaufen gegangen und hatte so in dem Umfang, den er eben mochte, auch einen gemeinschaftlichen Leben. Also er war immerhin in einer Turngruppe und er ist in den Gottesdienst gegangen. Und dann kam allerdings Corona und dann kam die Isolation. Dann war es schwer, aus dem Haus zu gehen. Es wurde da gerade älteren Leuten davon abgeraten, groß in Supermärkte zu gehen, sich in Menschenmassen zu mischen. Und dann ging es immer weiter, bis eines Tages der Tag kam, an dem er sagte, das Schloss ist kaputt, das Türschloss ist kaputt. Und es war aber nicht kaputt. Er wusste einfach nicht mehr, wie man ein Schloss mit einem Schlüssel bedient. Und das ist so einer der Momente, wo dann klar ist, das ist kein normaler Alterungsprozess mehr. Und von dem Augenblick an hat er sein Haus dann nicht mehr verlassen wollen, weil er Angst hatte, er kommt nicht mehr rein. Und das hat mir sehr leid getan. Er war dann gefangen.
Pflegen zu Hause oder in einem Heim? Diese Frage muss irgendwann beantwortet werden. Wie war das bei Ihnen?
Unser Vater hatte den Wunsch geäußert, in diesem Haus, das ihm sehr gut gefallen hat, so lange wie möglich wohnen zu bleiben. Und das haben wir ihm so ermöglicht, bis es wirklich gar nicht mehr ging. Also wir haben wirklich bis zuletzt ausgereizt. Es war dann in der Corona-Zeit so, dann ich habe ein Video-Gesprächssystem installiert. Wir waren also über Video in Kontakt. Ich habe mit ihm über Video Gymnastikübungen gemacht. Wir haben Ratespiele gespielt. Und wir haben ihn trotz Corona-Warnungen regelmäßig besucht. Und es geschah dann aber immer mehr Dinge, bis eines Tages es so weit war, dass ich im Hintergrund am Telefon gehört habe, dass Wasser lief und ich habe gesagt, da läuft Wasser. Und dann bin ich mit ihm per Telefon durch das Haus gegangen, bis wir den offenen Wasserhahn gefunden haben. Und er stand davor und wusste nicht, was er machen soll, wie er ihn ausmachen soll. Und das Telefon, durch das ich versucht habe, ihm das zu erklären, hatte er aber schon verlegt, sodass ich über das Telefon in den Raum geschrien habe. Und da war dann irgendwann klar, jetzt ist die Zeit ausgeschöpft und so geht es leider nicht mehr weiter.
Sie haben ihn zu sich nach Berlin geholt, allerdings nicht in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, sondern in ein Heim, was in der Nähe lag. Mit welchem Gefühl lässt man den Vater dann in eine Einrichtung, weil die Leute, die dort arbeiten, sprechen ja nicht von Heimen, sondern sie sprechen von Einrichtungen zurück?
Ich konnte das Wort Pflegeheim auch sehr lange nicht aussprechen, eigentlich bis nach seinem Tod. Wir haben auch immer gesagt, eine Einrichtung oder die Residenz haben wir es genannt. Es nannte sich selbst Pflegeresidenz. Und das sagt, glaube ich, viel darüber aus, über das Gefühl. Es ist natürlich kein gutes Gefühl. Es ist allerdings so, dass eine Demenz in einem fortgeschrittenen Stadium was ist, da muss jemand rund um die Uhr beaufsichtigt werden. Und das alles hat dann zu der Entscheidung geführt, ihn nach Berlin zu holen, in ein Pflegeheim direkt bei mir, zwei Straßen weiter, wo wir uns alle ein, zwei Tage gesehen haben.
Über Schuldgefühle und das berühmte schlechte Gewissen reden wir gleich noch. Der Autor und Jurist Volker Kitz ist heute mein Gast im hr1 Talk. Der Sohn holt den Vater vom Odenwald nach Berlin und bringt ihn da in einem Heim unter. Wenn man das so verkürzt erzählt, klingt das schon nach einer harten Entscheidung. Mein heutiger Gast Volker Kitz hat das so gemacht. Herr Kitz, wie hat Ihr Vater den Umzug verkraftet?
Wir haben die Entscheidung zusammen getroffen. Also mein Bruder, unser Vater und ich, wir haben zu dritt diese Entscheidung getroffen. Das war ein Einvernehmen, das war ein kurzes Zeitfenster, in dem das möglich war. In dem der Vater erkannt hat, dass es so nicht weitergeht, was er lange Zeit nicht wahrhaben wollen. Wer will das schon? Wer will schon wahrhaben, dass er alleine nicht mehr zurechtkommt? Und es war das kurze Zeitfenster, wo er das aber auch noch verstehen konnte, die Lage. Und dann habe ich ihm den Prospekt mitgebracht. Ich hatte mir einige Häuser angeschaut in Berlin. Das war ein sehr schönes, was mir sehr gut gefallen hat. Und er war dann einverstanden und dann sind wir relativ kurzfristig, haben wir die Sachen gepackt und sind zusammen im Auto nach Berlin gefahren. Kurze Zeit später wusste er schon nicht mehr, wo er war. Und da wäre diese Entscheidung als gemeinsame Entscheidung schon nicht mehr möglich gewesen.
Ihre Nichte hat gesagt beim Auszug, als der Vater nochmal durchs Haus gelaufen ist, hierher wirst du nie mehr zurückkommen. Auch das klingt natürlich, wenn man so nacherzählt, relativ schroff, aber es hat eine ganz andere Bedeutung gehabt, wenn ich sie richtig verstanden habe, nämlich welche?
Naja, ich denke schon, dass es die Bedeutung hatte, die sie gemeint hat. Also ich kann sagen, es waren vielleicht die Ärzte und die Kinder, die die Wahrheit relativ ungeschönt gesagt haben. Ein Arzt hat mal meinen Vater so über den Tisch angeschaut und hat ihm ins Gesicht gesagt, wenn Sie Pech haben, leben Sie noch 10 Jahre. Und die Nichte hat gesagt, hier wirst du nie mehr zurückkommen und sie hatte recht.
Ja, aber ich meine, dass das Kind das dann nicht deshalb gesagt hat, zum Glück bist du weg jetzt oder sowas hat sie ja nicht
gemeint.
Nein,
so hat sie das auch nicht gemeint.
Okay.
Sie hat das, ich glaube, sie hat das in dem Moment mitfühlend für ihn gemeint, mit einer gewissen Wehmut, hier wirst du nie mehr zurückkommen.
Wie damit umgehen, wenn Leute versuchen, einem ein schlechtes Gewissen einzureden? Ist das bei Ihnen passiert?
Es hat niemand versucht, glaube ich, aber es ist vielen gelungen. Weil immer wenn jemand gesagt hat, also wir haben unseren Vater zu Hause gepflegt, dann versetzt einem das natürlich einen Stich ins Herz. Und dann muss man rationalisieren. Dann habe ich immer ganz schnell überlegt, was sind denn die Unterschiede? Warum ist dieser Fall anders? Und meist war er auch anders. Also dann hat sich oft rausgestellt, das war ein Elternteil, der zum Beispiel Krebs im Endstadium hatte. Man wusste, das geht noch 6, 9 Monate und das war eine Person dann, die vielleicht bettlägerig war und sehr viel Hilfe brauchte, aber klar im Kopf war. Und das ist was anderes, wenn du jemand sagen kannst, Papa, ich bin jetzt mal 4 Stunden weg, arbeiten oder was einkaufen, ich stell dir hier was zu essen, was zu trinken hin, stell nichts an und wenn was ist, ruf mich an. Unser Vater hingegen war körperlich topfit. Ich bin mit ihm bis kurz vor seinem Tod 2 Stunden durch Berlin spaziert. Wir sind über den Kurfürstendamm spaziert. Er konnte überall hinlaufen, aber er wusste nicht mehr, wo er hinging und was er tat. Und das ist eine Situation, die muss man rund um die Uhr überwachen.
Wie haben Sie seine Demenz erlebt? Ist er, wie man so oft hört, vor Ihren Augen verschwunden?
Er ist nicht verschwunden. Das große Glück für uns beide war, dass er mich auch bis zuletzt erkannt hat. Mein Vater ist ja vergleichsweise jung gestorben. Er ist im Verlauf des Schreibprozesses, während ich das Buch geschrieben habe, gestorben, sodass das auch Teil der Geschichte im Buch dann ist. Und da war er erst 79. Das war trotz seiner Krankheit dann doch ein überraschender und schneller Tod. Und er hat mich bis zuletzt erkannt. Er ist auch bis zuletzt mein Vater geblieben.
Alter Eltern, über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt, heißt das Buch von Volker Kitz, das er über seinen Vater geschrieben hat. Wenn Ihnen gefällt, was Sie hier hören und Sie erst später eingeschaltet haben, den hr1 Talk finden Sie als Podcast auf hr1.de und in der ARD Audiothek.
hr1 Talk.
Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt. So heißt das Buch meines heutigen Gastes Volker Kitz. Das Wort Kümmern ist abgeleitet von Kummer. Wenn man die Entscheidung fällt, ich übernehme die Verantwortung für meine Eltern, dann wartet doch nicht nur Kummer auf einen, oder?
Nein. Ich weiß, dass da eine Ähnlichkeit anklingt in dem Wort, aber so verwenden wir es ja nicht. Für mich war das kein Kummer, sondern das Kümmern ist für mich ein Mitgefühl. Also ich kümmere mich um jemanden. Mir hat mein Vater tatsächlich leid getan, weil es ihm ja nicht gut ging und er alleine nicht zurechtkam. Und ich habe mich immer gefragt, was würde ich mir in dieser Situation wünschen?
Was sind die großartigen, tollen Seiten, wenn man sich kümmert, wenn man für jemanden sorgt? Auch Sorge klingt ja irgendwie negativ.
Ja, weil Sorgen negativ klingen und natürlich hat man auch Sorgen, das will ich auch nicht kleinreden.
Nein, aber es gibt auch die andere Seite.
Es wurde dadurch belohnt, wir haben uns alle ein, zwei Tage dann gesehen, als mein Vater in Berlin war und sein Strahlen, wenn ich das Zimmer betreten habe, das entschädigt für vieles. Er war wirklich immer sehr froh und glücklich, mich zu sehen. Natürlich lag in diesem Strahlen auch die Hoffnung, ich bin derjenige, der alles gut machen kann und der alle seine Probleme lösen kann. Diese Hoffnung konnte ich nicht erfüllen. Und insofern war das natürlich schon, und da kommen wir dann zu Kummer und Sorge, schon eine schwere Zeit. Also ich bin immer ein bisschen dagegen, es zu romantisieren. Man, gerade aus anderen Demenzerzählungen oder auch Filmen, das wirkt immer so romantisch und auch lustig, da ist viel Situationskomik. Da hat man immer den Eindruck, ach, jetzt seit die Demenz da ist, da gibt's so ganz lustige Momente und man hat sich nochmal neu kennengelernt. Also natürlich gibt es diese Momente. Mein Vater hatte aber schon, als er gesund war, einen trockenen Humor und ich mochte seine Witze da lieber, weil die bewusst waren. Ich will nicht drum rumreden, dass wir die Krankheit Demenz nicht gebraucht hätten.
Was passiert eigentlich, wenn sich die Kinder nicht kümmern? Wer kümmert sich dann?
Ja, das ist so nicht festgelegt. Da gibt es keine Regel. Und das frage ich mich natürlich auch, denn ich selbst habe keine Kinder. Und ich rationalisiere das so, dann kann ich zumindest nicht enttäuscht sein, wenn sich meine Kinder mal nicht um mich kümmern. Denn das ist ja keine Garantie. Also in dem Pflegeheim, in dem mein Vater war, da haben mir Leute gesagt, wissen Sie, mancher von den Bewohnern hier hat 5 Kinder und keiner kommt vorbei. Und ich glaube, was wichtig ist, dass wir eine Person finden, die dieses Mitgefühl hat, von dem ich gesprochen habe. Die leidet, wenn es uns schlecht geht, und weil sie selbst leidet, hilft sie dann einem. Nur dieses Mitgefühl ist der Antrieb, jemand anderem zu helfen. Ob diese eine Person ein Kind ist, eine Partnerin, eine Freundin, ein Bekannter oder vielleicht sogar ein mehr oder weniger Fremder, das ist, glaube ich, egal. Aber diese eine Person zu finden, ist die beste Altersvorsorge.
Alter Eltern über das Kümmern und die Zeit, die bleibt, so heißt das Buch meines heutigen Gastes Volker Kitz. Die Modedesignerin Coco Chanel hat mal gesagt, Alter ist nichts für Feiglinge. Volker Kitz, würden Sie sagen, die Eltern zu pflegen auch nicht?
Ja, es ist schon, bringt schon Herausforderungen mit sich, zeitlich, kräftemäßig, aber vor allem auch emotional.
Pflege umfasst ja vieles. Ihr Vater hat in einem Heim gelebt. Haben Sie ihn trotzdem auch gepflegt, also gewaschen, ihn gefüttert, diese Arbeiten?
Nein, das war ja Sinn der Sache, dass er da eine Betreuung in dem Pflegeheim hatte. Es ist natürlich so, wenn man dann da hinkommt und wir haben uns eben alle ein, zwei Tage gesehen und ich will mit ihm spazieren gehen und dann ist da was zu tun, dann kann ich natürlich jemanden rufen und das machen lassen, dann warten wir eine Dreiviertelstunde, denn es sind ja auch noch andere Leute da, oder ich mache es schnell selbst. Also insofern haben wir da natürlich schon eine Nähe entwickelt, die es vorher so nicht gab, auch eine körperliche Nähe.
Man beobachtet öfter, dass alte Menschen wie Kinder behandelt werden. Haben Sie das auch gemacht?
Nein, mein Vater war auch nicht wie ein Kind. Ich habe schon gesagt, er hat mich bis zuletzt erkannt, sodass auch sich unsere Rollen nicht getauscht haben. Er war bis zuletzt mein Vater und er hatte auch seine Fürsorglichkeit für mich bis zuletzt behalten. Er wollte mir zum Beispiel immer, wenn ich komme, einen Schlafplatz anbieten. Er hat immer geschaut, wo schläfst du? Er hatte auf das Bett gezeigt, hat gesagt, hier, das ist dein Bett. Und dann hat er überlegt, aber wo schlafe ich? Und eines Tages kam ich und da hat er gestrahlt und hat gesagt, ich habe eine Idee. Wir nehmen eine Schere und schneiden alles einmal durch. Das Bett, den Tisch, den Stuhl, dann reicht es für uns beide. Das war der Tag nach St. Martin. Am Abend vorher waren wir beim St. Martinsumzug gewesen. Und er hat gesehen, wie der St. Martin auf dem Pferd mit dem Schwert den Mantel geteilt hat. Und so wollte er für mich fürsorglich sein, auch wenn ich im Winter reinkam. Und er hat gesagt, hast du kalte Hände? Komm, ich wärme sie dir. Also er war bis zuletzt in der Vaterrolle und nicht in der Kinderrolle.
Was macht es mit der eigenen Beziehung, wenn man seine Eltern pflegt?
Es war schon für einige Zeit so, dass das im Prinzip das bestimmende Thema war. Ich hatte das Glück, dass mein Vater auch meinen Freund mochte und ihn in die Familie aufgenommen hat, was auch nicht selbstverständlich ist. Das geht in anderen Familien manchmal anders. Und die beiden haben sich gut verstanden. Mein Freund war der Einzige, mit dem er über Fußball reden konnte. Mein Vater war sehr fußballbegeistert. Und weder mein Bruder noch ich haben das geteilt, unsere Mutter auch nicht. Und deshalb hat er auch meinen Freund bis zum Schluss erkannt. Und der hat ihn auch bis zum Schluss besucht.
Irgendwann kommt es natürlich so weit, dass das Telefon klingelt und die Nummer des Heims zu sehen ist oder die Nummer einer Klinik. War das bei Ihnen auch so? Dass das irgendwann so eine Situation ergibt, wo man am liebsten gar nicht mehr ans Telefon gehen möchte?
Nee, bei mir war es umgekehrt. Ich habe darauf geachtet, dass ich das Telefon immer dabei hatte und auch immer eingeschaltet hatte, denn die Anrufe kamen sehr oft. Also das kam nicht irgendwann mal, sondern im Prinzip von Tag 1 an, ruft regelmäßig dann das Pflegeheim an, weil irgendetwas ist. Also wir hatten ein paar Notfälle, wo ich dann schnell vorbeikam. Dann sind wir zusammen in die Notaufnahme, ins Krankenhaus. Davon wollte ich mich eigentlich nicht abschotten, weil ich gerne, wenn, dann dabei sein wollte. Denn mein Vater, wenn er da jetzt alleine in eine Berliner Notaufnahme kam, er wusste ja nicht, wo er war. Das habe ich mir ganz furchtbar aus seiner Sicht vorgestellt. Und da wollte ich unbedingt immer dabei sein.
Trotzdem, als Angehöriger kommt nicht irgendwann der Moment, wo man einfach nicht mehr kann.
Ja, der kann kommen. Soweit war es bei mir zum Glück nicht, aber ich muss gestehen, ich habe auch keinen richtigen Weg gefunden, abzuschalten. Also ich weiß noch genau diese Anrufe, von denen Sie jetzt gesprochen haben. Einmal waren wir mal 10 Tage im Urlaub und wir lagen am Strand und ich hatte das Handy natürlich dabei. Aber ein paar Handtücher weiter habe ich mitbekommen, wie ein Handy geklingelt hat. Und da ist ein Mann dran gegangen, ganz aufgeregt und hat gesagt, Anna, jetzt war ich schon erschrocken, da bin ich erleichtert. Und da habe ich zu meinem Freund gesagt, du wirst sehen, das war das Pflegeheim seiner Eltern. Und kaum hat er aufgelegt, hat er dann zu seiner Begleitung gesagt, das war gerade das Pflegeheim von meinem Vater. Also da sieht man, wie verbreitet die Situationen auch sind.
Irgendwann kommt der Moment, wo man loslassen muss. Auch darüber reden wir noch in dieser Sendung. Der Autor Volker Kitz ist heute mein Gast im hr1 Talk. Wir kommen zum HR1-Fragebogen. Diese Fragen stellen wir immer in der Sendung unseren Gästen. Bitte kurz antworten. Herr Kitz, für Juristen und Schriftsteller ist es gar nicht so leicht, kurz zu antworten, oder?
Doch.
Also, da probieren wir es. Was kostet ein halbes Pfund Butter?
Oha. Kurz ist nicht das Problem, aber richtig.
Also, meine
2,50.
2,50. Meine schönste Reise war?
New York.
Von Kindern habe ich gelernt.
Unbekümmert zu sein.
Mein Lieblingsessen ist?
Käsespätzle.
Mich bringt auf die Palme, wenn?
Leute ignorant sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist?
Es kann auch sein, dass das Ergebnis mir persönlich nicht passt.
Bereut habe ich?
Dass ich manchmal etwas ungeduldig war mit meinem Vater.
Der Glaube?
Es hat in unserer Familie eine große Bedeutung, weil meine Mutter Religionslehrerin war.
Ich habe Angst vor?
Kontrollverlust.
Mein Lieblingsfilm ist?
Das Schweigen der Lämmer.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war?
Vielleicht mal eine Idee.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht?
Die Reiseführer.
Bei wem müssen Sie sich unbedingt noch bedanken?
Bei meinen Eltern.
Mein Lieblingsort in Hessen ist?
Der Odenwald.
Was war der beste Ratschlag, den Sie in Sachen Pflege bekommen haben?
Das ist alles ganz normal.
Wenn Sie noch einmal eine Stunde mit Ihrem Vater verbringen könnten, wie würden Sie diese Stunde verbringen? Was würden Sie mit ihm unternehmen?
Wir würden einen Spaziergang machen und ein Stück Kuchen essen.
Der Autor Volker Kitz ist heute mein Gast im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Heute mit dem Bestseller-Autor Volker Kitz. Mein Name ist Klaus Reichert. Herr Kitz, Ihr Vater war am Ende seines Lebens dement. Wie reagieren demente Menschen auf Musik?
Oh, die Musik war bis zuletzt etwas, womit man ihn sehr berühren konnte. Also es gab in dem Pflegeheim regelmäßig Musiknachmittage. Das war mit Live-Musik. Da kam jemand mit Akkordeon und hat alte Lieder gespielt, gesungen, Schlager. Und da habe ich immer geschaut, dass ich da dabei sein konnte mit meinem Vater. Und da haben wir beide kräftig mitgesungen.
Mitgesungen ist so ein Stichwort. Es betrifft nicht nur demente Menschen, sondern auch Menschen, die irgendeinen Hirnschaden erlitten haben, dass sie singen können, da den Text noch können von Liedern, weil der Text und die Musik an der anderen Stelle im Gehirn abgespeichert wird als Sprache.
Ja, das habe ich auch gemerkt. Das konnte man ja auch bei anderen in dem Pflegeheim sehen, dass das alles noch gut saß, die Lieder.
Ich habe in Ihrem Buch ein Wort gelernt, das ich bisher noch nicht kannte, semantisches Gedächtnis. Was ist das?
Das ist im Prinzip das Gedächtnis, das so abstrakte Informationen speichert, ohne Zusammenhang. Und das hat bei meinem Vater bis zum Schluss recht gut funktioniert. Er mochte so Sendungen wie Wer wird Millionär? Und ich hatte da so Fragekarten angeschafft, habe das mit ihm gespielt. Und ich habe gestaunt, welche Fragen er noch richtig beantworten konnte. Aber gleichzeitig wusste er nicht mehr, wie man eine Türklinke bedient.
Wir spielen Ihren Musikwunsch, Herr Kitz. Yesterday von den Beatles. Gibt es zu diesem Song eine Geschichte?
Ja, also zum einen, wir haben einige Beatles-Lieder im Chor gesungen. Ich war hier in dem Jugendchor des alten Kurfürstlichen Gymnasiums aus Bensheim. Und da hatten wir mal so eine Beatles-Phase. Also wir haben viele andere Sachen auch gesungen. Und da hat mein Vater gesagt, dass er früher ein großer Beatles-Fan war. Das war seine Zeit. Das war damals ja auch was ganz Neues. Es ist aber auch der Titel Yesterday, ein Titel, der mit der Geschichte und auch mit meinem Buch dazu einen großen Bezug hat. Ich habe immer versucht, an alte Zeiten anzuknüpfen. Ich habe gedacht, vielleicht wird's noch mal wie vor 2 Jahren, wenn er jetzt Medikamente bekommt. Dann habe ich gedacht, vielleicht noch mal wie vor 2 Monaten. Und am Schluss habe ich gedacht, vielleicht wird's noch mal wie gestern. Und dem widme ich ein ganzes Kapitel, das längste Kapitel, diese Kraft und Überlegung, die es mich gekostet hat, davon loszukommen, von den Schablonen des Gestern.
Im Chor war er in Bensheim und da ist er auch geboren. Aufgewachsen ist er aber in Heppenheim, mein heutiger Gast Volker Kitz. Hier kommen die Beatles mit Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me.
Wenn man sich darauf einlässt, im Alter für seine Eltern da zu sein, dann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem einem klar wird, das Leben ist endlich und ich werde den Tod der Mutter oder des Vaters miterleben. Volker Kitz, auch in Ihrem Buch geht es um den endgültigen Abschied. Sie haben irgendwann einen Anruf bekommen und wurden nach der Patientenverfügung Ihres Vaters gefragt. Was war das für eine Situation?
Da war ich sogar mit vor Ort. Das war, als wir zum ersten Mal zusammen in die Notaufnahme gefahren sind in Berlin. Er hatte durch eine Verletzung in der Blase viel Blut verloren. Und das war mitten die Hochzeit von Corona. Also die Betten türmen sich buchstäblich auf dem Flur. Die Leute schreien, husten durcheinander und ich mit meinem Vater mittendrin. Und der Arzt fragt mich, hat er eine Patientenverfügung? Und ich habe noch gar nichts gesagt. Und der Arzt hat dann, ohne meine Antwort abzuwarten, gesagt, ja, und wahrscheinlich steht drin. Dann hat er geschrieben, was da eingetragen. Und dann hat er zu mir gesagt, wenn sein Herz jetzt stehen bleibt, lassen wir ihn sterben. Und da habe ich so einen Schreck bekommen. Ich dachte, das geht mir jetzt zu schnell, da müsste ich nochmal mit meinem Bruder sprechen. Und obwohl ich diese Patientenverfügung dabei hatte und in der Tasche hatte, konnte ich das in dem Moment nicht sagen. Ich habe dann gesagt, da müsste ich erst nach Hause und nachschauen. In dieser Nacht ist sein Herz zum Glück nicht stehen geblieben. Also die Frage nach der Patientenverfügung ist in dieser Nacht nicht relevant geworden. Aber ich war erschrocken, wie schwer es mir gefallen ist, sie zu gebrauchen. Und ich habe mir geschworen, nicht noch einmal zu lügen, wenn das noch einmal passieren sollte.
Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist. Was bedeutet Ihnen dieser Satz von Franz Kafka?
Ja, das bestätigt eigentlich alles, was ich erlebt habe und auch die gesamte Geschichte, die ich schildere in meinem Buch. Alles war letztlich absehbar und doch kam alles sehr überraschend.
Was lernt man über Scham und Schuld, wenn man Eltern auf den letzten Metern begleitet?
Dass man viel noch ändern kann und auch vielleicht abarbeiten kann oder klären kann, solange es noch nicht das letzte Mal ist. Aber man muss eben erkennen, wann es das letzte Mal ist.
Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt, so heißt das Buch von Volker Kitz. Was er mitgenommen hat aus dieser Zeit, das frage ich Volker Kitz in 5 Minuten. Der Autor Volker Kitz hat seinen Vater während seiner Demenzerkrankung bis zum Tod begleitet. Herr Kitz, ob wir wollen oder nicht, wir lernen von unseren Eltern, wie sie leben und wie sie sterben, beeinflusst nicht nur unser Handeln, aber unser Denken doch auf jeden Fall.
Ja, man denkt natürlich sehr viel nach über die Beziehung zwischen Eltern und Kindern und natürlich auch über das, was einem selbst mal erwartet.
Gibt es etwas, das Ihr Vater Ihnen in seinen letzten Tagen noch mitgegeben hat?
Dass er mein Vater geblieben ist und dass diese Vater-Sohn-Beziehung bis zuletzt stabil und intakt war. Er wusste ja nicht, dass es die letzten Tage waren und ich auch nicht.
Über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt, lautet der Untertitel Ihres Buches. Wie hat das Kümmern Sie verändert?
Mein Buch ist ja letztlich eine Auseinandersetzung mit der eigenen Unzulänglichkeit. Man kann sagen, ein Schriftsteller verarbeitet ja oft die Punkte, die ihn schmerzen, sein eigenes schlechtes Gewissen über Dinge. Und das habe ich damit gemacht. Und ich kann diese Geschichte besser annehmen und schaue auch etwas gelassener in meine eigene Zukunft, weil ich auch gelernt habe, es geht vielen Menschen ähnlich und irgendeine Lösung wird sich dann schon finden.
Gibt es Rituale oder Traditionen, die Ihnen geholfen haben, mit der Situation umzugehen?
Ja, ich hatte mit meinem Vater Rituale, also er hat gerne die Spaziergänge gemacht, seinen Kuchen gegessen. Und ich selbst habe dann irgendwann für mich festgelegt, dass ich zumindest einen Tag in der Woche nicht zu ihm gehe und auch keine Anrufe tätigen möchte und wirklich für mich arbeite, schreibe, meinen Beruf als Schriftsteller ausübe. Und das hat dann für mich irgendwann auch so eine gewisse Stabilität reingebracht, auch wenn das am Anfang schwierig war.
Welches Bild oder welcher Moment symbolisiert für Sie die Beziehung zu Ihrem Vater?
Das ist vielleicht der Moment, den ich schon geschildert habe, wo mein Vater mir einen Schlafplatz bieten möchte in seinem Pflegezimmer. Die gegenseitige Fürsorge.
Macht Ihr Buch dem Leser, der Leserin Mut, sich dieser Situation zu stellen?
Mir haben in der Tat manche geschrieben, dass sie das Buch haben und sich nicht trauen, es zu lesen. Aber ich kann sie nur ermutigen, also die Leute, die es gelesen haben, schreiben mir. Es ist ja, wie ich schon gesagt habe, eine sehr, sehr, sehr persönliche Geschichte geworden und die Frage ist, interessiert das überhaupt jemanden? Aber das Buch war kaum ein paar Tage draußen, da haben mir Leute geschrieben, mich sogar angerufen und haben gesagt, wenn ich ihre Geschichte lese, habe ich den Eindruck, sie erzählen meine Geschichte. Und das ist für einen Schriftsteller ein berührender Moment bei so einer berührenden Geschichte und sie gibt den Menschen Trost, weil es zeigt, man ist nicht alleine. Die Leute finden sich in dieser Geschichte wieder.
Am Ende der Sendung bekommen wir immer von unseren Gästen noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg. Was bekommen wir von Ihnen?
Nicht so viel überlegen, ob etwas gut ist oder schlecht ist, sondern die Realität so nehmen, wie sie ist.
Alte Eltern über das Kümmern und die Zeit, die uns bleibt, heißt das Buch von Volker Kitz. Danke für Ihre Zeit, Herr Kitz.
Vielen Dank für die Einladung.
HR1, genau meins.